25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz am Mittwoch um 15 Uhr. Da gibt es den Podcast Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt. Und da haben wir immer Experten und Expertinnen zu einem Thema da. Und ich freue mich heute sehr, dass wir eine sehr bekannte Autorin haben, deren Erstlingswerk 1000 Serpentinen Angst für sehr viel Aufruhr gesorgt hat und überall in vielen Feuilletons besprochen worden ist. Herzlich willkommen, Frau Olivia Wenzel.
Hallo, herzlich willkommen auch hier im Hörer.
Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben. 1000 Serpentinen Angst ist das Buch, das Sie veröffentlicht haben. Da fangen wir mal an damit. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Erzählen Sie mal ein bisschen was von dem Prozess von diesem Buch, der Weg zu dem Buch.
Dem Buch ging eigentlich eine lange Phase voraus, in der ich einfach Material gesammelt habe. Und da wusste ich noch gar nicht, dass das alles ein Buch werden könnte. Also ich habe ja schon länger immer Theaterstücke geschrieben und bin es gewöhnt, auch so dialogisch zu denken oder so Stimmen zu hören, die miteinander sprechen, wenn ich anfange zu schreiben. Und das habe ich dann, da hatte ich dann ganz viel irgendwann in der Schublade, wo ich gefühlt habe, da ist auch sehr viel autobiografisches Material. Ich weiß dann nicht genau, was das ist. Das kann da ja erstmal ein bisschen vor sich hin gären. Und dann bin ich 2016 in die USA eingeladen gewesen. Da habe ich an der Uni eigentlich über ein Theaterstück gesprochen, was die sich dort angeschaut und gehört haben. Das war das erste Mal, dass ich eigentlich einen Theatertext hatte, in dem ein schwarzer Protagonist die Hauptrolle hat. Und vorher, bis dahin, das hatte ich vorher einfach auch gar nicht gemerkt, hatte ich immer Theaterfiguren mir ausgedacht, die alle weiß waren für ein weißes Ensemble. Und irgendwann ist mir aufgefallen, oha, das ist ja mindestens eigenartig, dass ich das bisher nicht gemerkt habe. Also, dass mir das nicht bewusst war, dass es keine bewusste Entscheidung war. Und dann hat sich das angefangen zu verändern. Und als ich dann in den USA war, dann wurde tatsächlich auch Trump gewählt in der Zeit. Und da war ich auch in New York. Und dann bin ich auch noch nach North Carolina geflogen, was auch im Buch erzählt wird. Aber das, was ich erlebt habe, war ein bisschen anders als das, was da im Buch geschildert wird. Und ich habe mich dann auch mit ganz vielen AfroamerikanerInnen dort unterhalten, eben über die Wahl. Es gab ja auch gar kein anderes Thema dann mehr. Und da wurde so eine relativ große Verzweiflung spürbar. Also es war einfach so eine Schockstarre, die auch mich angesteckt hat, weil das ja einfach einen krassen Wendepunkt markiert hat, so nach Obama. Und dann habe ich angefangen, so ein paar Sachen zusammenzuschreiben, noch in meinem Hotelzimmer. Dann hatte ich so einen 8-seitigen Text, von dem ich dachte, ah, okay, der ist irgendwie dialogisch. Ich weiß selber noch nicht genau, wer da miteinander spricht. Es hat was von diesem Einreise-Verhörfragen in den Fragen, aber es gibt auch Fragen, die könnten eher von einer persönlichen Freundin der Figur sein, die da gerade ausgefragt wird. Und ich wusste es noch nicht und dachte, vielleicht wird das irgendwie auch ein Theatertext oder was, also ein Hörbuch oder so. Vielleicht ist es aber auch schon an dieser Stelle zu Ende. Und dann habe ich den Text mal Freundinnen gezeigt. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Dann habe ich den zu so ein paar Sachen eingeschickt und wurde da überall eingeladen. Also ich war dann so beim Klagenfurter Stipendiatinnenkurs da bei dem Bachmann-Preis und beim LCB. Also ich bin dann so ein paar so Stationen durchlaufen, die so klassischer Literaturbetrieb sind und dachte, ah ja, okay, das funktioniert hier irgendwie, der Text gelesen, still, auch ohne meine Stimme. Das ist ja interessant. Und dann war ich beim Prosa Nova 2017 und die hatten gesagt, mach doch eine Lesung mit diesem Text, aber noch ein bisschen länger, 50 Minuten, kannst du das auf die Beine stellen? Und dann habe ich eben auch wieder auf diese Sachen in meiner Schublade zugegriffen und das alles irgendwie verschränkt und gedacht so, oha, das ist vielleicht viel zu wirr oder viel zu traurig. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen die Lesung gemacht. Wir haben das dialogisch vorgelesen, das hat voll gut funktioniert. Und dann waren die Menschen so begeistert und es war so eine intensive Stunde miteinander, dass das dann irgendwie der Schlüsselmoment wurde. Also dann kamen dann so auch die Verlage auf mich zu und dann habe ich sehr viele Karten zugesteckt bekommen und dann war klar so, dass Verlagsmenschen sagen, hey, wenn du davon mehr produzierst, kann das ein Buch sein. Und ich war dann doch auch irgendwie erstaunt, aber ich habe es dann auch angefangen zu glauben und dann habe ich es auch gemacht. Genau, das war eigentlich, wie es dazu kam. Und ich glaube aber, was dem allen vorausging, ist, dass ich halt viel Theatertexte geschrieben habe, aber dass ich vor allem eben auch Musik viel gemacht habe und deswegen auch oft so eher so, naja, so kompositorisch-soundmäßig denke, wenn ich am Text sitze. Und dass ich auch mit so Kollektiven zusammengearbeitet habe, also schon öfter eine Art gefunden hatte, wie ich so eigentlich das interessant finde, biografisch zu erzählen, auch wenn das gar nicht meine eigene Biografie ist, nämlich irgendwie so sprunghaft mit einem verbindenden Element. Und dieses Sprunghafte, das ist dann sozusagen in der Zeit, aber auch in der Perspektive, was ich auch in meinem Buch mache. Und das verbindende Element auf der Bühne waren dann eben immer wir Spielerinnen, die immer wieder so aufgetreten sind und unsere Kostüme und das Licht. Und im Buch ist das eben diese fragende Stimme, diese Instanz, die immer wieder so fragt, die diese Protagonistin, wo bist du jetzt, was machst du, was geht dir durch den Kopf? Genau.
Weil das
Also so
fällt
eine Art.
ja auf in Ihrem Buch, dass sozusagen dieser Partner, dieser nicht näher definierte Partner, ist ja was ganz Besonderes. Das kommt dann quasi aus der Theaterhistorie.
Ich glaube zum Teil, also dass es auf jeden Fall immer hin und her springt und dass es eine Art wie so artifizielles Gespräch gibt. Das ist ja kein organisches Gespräch, wie Leute miteinander sprechen würden. Das kommt auf jeden Fall vom Theater. Aber das ist also die Art der Fragen, die kommen, glaube ich, aus ganz verschiedenen Ecken. Also ich glaube, viele sind auch so da, einfach, um dann das voranzutreiben, dass überhaupt dieses Ich da erzählen kann. Es gibt aber auch so psychologische Fragen, die dann so, jetzt reflektier das mal. Es gibt eben zum Beispiel diese verhörenden Fragen, wie so bei den Einreisenden in die USA. Also die kommen dann auch tatsächlich so aus unserer Gegenwart, diese Fragen. Und dann gibt es auch noch so Fragen, die so, ja, was so ein bisschen sowieso philosophisch, also nochmal so ein bisschen abstrakter. Jetzt denk doch mal über den Gesamtzusammenhang nach oder so. Genau, also das Ganze angehen. Und das ist bis zum Schluss eigentlich nicht klar, wer da spricht, aber es verändert sich auf jeden Fall. Also es ist anfangs irgendwie wie so ein, ja, wie so sehr viele verschiedene Instanzen, die mit einer Stimme sprechen. Und gegen Ende habe ich das Gefühl, es beruhigt sich und es wird vielmehr wirklich so ein Zwiegespräch dieser Ich-Erzählerin mit sich selbst.
Wie hat sich das dann angefühlt, als das Buch fertig war und Sie haben es in der Hand gehabt?
Erstaunlich. Ich war auf jeden Fall nicht auf diesen Moment gefasst und dann hat man ja so eine Vorstellung, wie dann kommt so ein Paket und man macht es auf und ist so, yes! Und so war es nicht. Es war tatsächlich so, dass ich eine Lesung hatte in Frankfurt, also da, wo auch mein Verlag sitzt, der Fischer Verlag. Und da bin ich hingefahren und dann meinte mein Lektor beiläufig am Tisch, hast du denn schon dein Buch bekommen? Und ich war so, nein. Und dann war es so, oh nein, sie haben es an die falsche Adresse geschickt. Und dann meinte er, ja, ich habe noch eins dabei. Und dann habe ich das, hat das mir gezeigt. Das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment. Und gleichzeitig hatte dieses Gespräch, das war ganz lustig, eine andere Frau aus dem Verlag, die ich auch sehr schätze, Petra Kropp, die hat dann so gerade so noch was erzählt davon, wie man eigentlich damit umgeht, wenn Bücher sich gar nicht mehr verkaufen und man sie zu lange lagern muss, dann wird aussortiert. Und dann meinte ich, was bedeutet das? Ja, vernichtet. Das heißt, sie haben sozusagen da eigentlich erfahren, dass auch große Verlage zwischendurch auch immer wieder ihre eigenen Bücher vernichten müssen, während ich mein neues Buch in der Hand hielt. Also das war ganz, ganz schön. Ich habe mich sehr gefreut. Und auch das erste Mal eigentlich drüber nachgedacht, was für Wege so ein Buch geht, wo das eigentlich dann da immer liegt, bis es zu jemandem in die Hand kommt. Das ist ja auch irgendwie eigenartig eigentlich.
Jetzt ist ja sehr viel Autobiografie mit drin für denjenigen, der das nicht gelesen hat. Tausend Serpentinen Angst. Welches sind die tausend Serpentinen Angst?
Tausend Serpentinen. Das ist also, ich glaube, die Serpentinen, das bezieht sich irgendwie auch auf diese Form, dass immer wieder so erzählt wird, um etwas herumkreisend, aber auch immer wieder nicht ganz auf den Punkt kommt. Trotzdem ist es ein wichtiger Weg. Also dieses, es gibt ja wie so dramaturgisch eher so was Assoziatives, was ich da verfolge. Also immer wieder geht es so, ah, jetzt kommt so ein Schlagwort, Fingernägel, dann kommen drei Gedanken dazu, dann geht es noch eine Schleife. Und dann wird zum Beispiel erst wieder, sagen wir, vom sterbenden Bruder oder vom toten Bruder erzählt. Also es gibt auch immer wieder so Ausweichmanöver eigentlich in der Form. Und inhaltlich, naja, ich glaube, da inhaltlich ist die Angst eher ein wichtiges Stichwort. Also Es geht in dem Buch viel um Rassismus, es geht viel eben um Verlust, um Tod, um eine Liebe, die nicht funktioniert zwischen zwei Frauen, also der Ich-Erzählerin und ihre Ex-Freundin oder Freundin, man weiß es auch nicht so richtig. Und das sind irgendwie alles ja so recht schwerwiegende Themen, dann auch noch diese Familiengeschichte, die Mutter, die Punk war in der DDR, auf ihre eigene Art randständig, irgendwie auch niemals so richtig eine funktionierende Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen konnte. Es gibt noch diese Großeltern, die so SED-treu waren. Also es gibt so relativ viele eigentlich so gewichtige Themen und immer wieder gehen diese Serpentinen da drum rum und immer wieder kommt es aber auch auf Angst zurück. Also immer wieder kommt eben die Angst vor rassistischen Übergriffen, die Angst vor dieser Angst, die Angst auch vielleicht, sich eben auf ein Gegenüber einzulassen, weil genau die Verlustangst zu groß ist. Das ist vieles, was ich aus meinem Leben auch kenne.
Jetzt ist das Buch ja abgeschlossen und ein erfolgreiches Werk geworden. Und dann geht man natürlich auch damit auf Tour sozusagen. Ne? Da gibt es ja bestimmt auch den einen oder anderen Moment, der jetzt das Ganze anders dastehen lässt, wenn Sie das jetzt fertig haben und dann auf Lesungen gehen oder sogar im Fernsehen eingeladen sind. Oder wie waren denn so die Rückmeldungen, die ersten zu dem Buch? Oder was gibt es denn da für Auffälligkeiten zu berichten?
Was mir sehr auffällt und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es zum Teil so richtig viel, so ganz, ganz lange persönliche Nachrichten gibt. Also es ist wirklich auch jetzt immer noch so, dass ich so, also spätestens jeden zweiten oder dritten Tag so eine ganz persönliche Nachricht von jemandem bekomme, aus meinem weiteren Umfeld von einer Person, die sich meine Nummer besorgt hat. Und das ist immer irgendwie sehr schön und auch so merkwürdig, weil ich sozusagen ja jetzt wie so fertig bin eigentlich mit dem Buch und jetzt geht das bei Leuten erst so richtig los und nimmt sie irgendwohin mit und da greift sie auch an emotional. Und ich glaube, das habe ich nicht so kommen sehen, dass es für viele Leute so intensiv sein würde, das zu lesen. Also für die, die sich einlassen können, auch auf diese ja ein bisschen experimentelle Form. Und was natürlich nicht vorhersehbar war, Corona. Ich habe keinen Vergleich, wie es jetzt wäre, wenn Corona jetzt nicht wäre, wie es gewesen wäre, ein Debüt zu haben und damit ganz viel rumzufahren. Aber ich merke so diese Online-Sachen, ich habe viele Online-Lesungen jetzt gemacht, das ist manchmal ganz witzig und auch viel bequemer natürlich, als irgendwie 2 Tage im Zug zu verbringen. Und manchmal ist es auch sehr undankbar, wenn man irgendwo liest und dann kommt wer in den Chat und schreibt langweilig und das poppt so auf und man sieht es in seinem kleinen Handy und muss aber trotzdem weiterlesen. Und dann sitze ich so in meinem Zimmer und bin so, was mache ich ja? Ich sitze so privat zu Hause in meinem Zimmer und lasse mich von Leuten soft beleidigen. Aber es gibt auch ganz schöne Begegnungen, die dann auch digital stattfinden. Ich habe mal jetzt zum Beispiel einen Talk gemacht, das war, glaube ich, in Freiburg. Ist ja immer so Quatsch, man sagt dann heute live in Freiburg, heute live in Hannover, aber eigentlich bin ich halt immer zu Hause. Und da waren dann auch so 2 Expertinnen zum Beispiel. Eine war systemische Coach, systemische Psychologin und hatte auch so einen Schwerpunkt auf Rassismus. Und die andere war so eine Anti-Bias-Trainerin und die waren beide ziemlich fit in den Themen und eigentlich so Leute, die ich während der Recherche und während des Schreibens händeringend gesucht und gebraucht hätte, weil es eben so Leute kaum gibt. Und denen dann jetzt nochmal im Internet zu begegnen, nachdem sie auch das Buch gelesen haben, das war ganz, ganz schön und auch ganz lehrreich für mich. Und dann gibt es auch so Sachen, wo ich mal mit Schülern, Schülerinnen ein bisschen in Kontakt trete und wir dann zusammen auf Instagram sowas Gemeinsames machen. Und da ist dann für mich auch der Prozess erstmal irgendwie spannender als diese 30, 60 Minuten, was wir dann im Internet was lesen, weil ich in der gemeinsamen Phase, in der wir zusammen arbeiten, die halt auch kennenlerne. Und das ist halt schon nochmal was ganz anderes, wenn so 18-Jährige einem sagen, was sie in dem Buch cool finden und was sie richtig scheiße finden oder was sie auch so für Konflikte in der Klasse miteinander hatten, weil sie es verschieden gelesen haben und so. Und das, genau, sowas wäre auf keinen Fall passiert ohne Corona. Und das finde ich schon auch alles irgendwie ganz spannend.
Das klingt jetzt aber sehr positiv alles. Gab es auch negative Rückmeldungen oder Entgleisungen, Beleidigungen oder war das, klang das alles sehr, sehr positiv, was Sie da berichten?
Ich glaube, das, was negativ ist, das kommt natürlich nicht so an mich ran. Also ich lese jetzt zurzeit auch nicht so alle Rezensionen. Also so viele sind es ja auch gar nicht. Ich weiß, dass Elke Heidenreich zum Beispiel mit meinem Buch gar nichts anfangen kann. Das wurde mir erzählt. Was kann man sich auf YouTube angucken, dass sie da so sagt, nichts für mich. Ich find's blöd. Und auch noch so ein paar andere Leute. Gibt so ein so eine Art literarisches Quartett ist das, glaube ich, in der Schweiz. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß, dass es auch das gibt. Ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, sorry, diese Form zum Beispiel überfordert mich. Ich kann da nicht folgen. Ich bin einfach klassisches Erzählen zu sehr gewöhnt. Aber das, was an Rückmeldung zu mir kommt, sind natürlich immer erstmal die, die irgendwie begeistert mir was sagen wollen. Und was bisher auch nicht passiert ist, was ich natürlich sehr befürchtet hatte, ist, dass irgendwelche Nazis, dass ich denen auf dem Radar komme und die dann anfangen sozusagen mich als neues Feindbild zu behandeln. Also so Internet-Trolls oder was auch immer. Aber bisher ist es da auch ganz, ganz okay auf an dieser Front.
Also was? Also
ich finde, es ist alles erstmal viel, viel besser, als ich dachte. Ängste, die ich hatte, haben sich nicht bewahrheitet. Und ich glaube, das Negative, was es sicherlich auch gibt, davon kriege ich einfach nicht so viel mit.
Mhm. Gut, eine negative Rezession, damit muss man einfach leben können, wenn man ein Buch rausbringt, denke ich mal, ne? Das ist ja wahrscheinlich Alltagsgeschäft. Ja. Aber es gab jetzt nicht solche Entgleisungen, wie es wo man vielleicht gedacht hatte. Weil es ist ja gerade so, das Buch erscheint ja, ist es jetzt Zufall, ist es die große Frage, zu einem Zeitpunkt, in dem diese ganze Diskussion um Rassismus sehr großen Raum einnimmt und sehr öffentlich wird mit Black Lives Matters Bewegung. Ist es ein Zufall, dass das Buch jetzt in dieser Zeit erscheint oder war es einfach reif oder ist es einfach nur aus Ihnen zufällig jetzt so herausgekommen, eine persönliche Sache und aus Versehen passt es jetzt genau in die Zeit hinein?
Ja, ich bin überrascht, weil mir wird öfter gesagt, du profitierst ja sozusagen fast jetzt davon von George Floyd und so weiter und Black Lives Matter, weil dein Buch jetzt gerade gekommen ist. Und dann denke ich immer nur, stopp, einen Schritt zurück. Wir haben massiven Rassismus schon immer in Deutschland und eine Zeit lang war er vielleicht weniger sichtbar und weniger laut und es gab weniger große Mengen, die sich so dagegen aufgelehnt haben, indem sie eben auf Demos gehen. Aber dieser Rassismus ist ja sehr alt und er war nie weg. Und das, was ich jetzt im Buch auch schildere an rassistischen Erlebnissen oder sich anbahnenden Szenarios, das sind ja alles keine Sachen, die nicht stattfinden. Oder anders, das, was in unseren Realitäten ja passiert, das übersteigt das ja an Drastik total. Also ich spreche ja nicht mal von sowas wie dem NSU oder Lübcke, Halle, Hanau, so. Also diese Exzesse von Gewalt, das passiert ja gar nicht in meinem Buch. Und das alles hatten wir auch in Deutschland und sehr viel mehr. Wenn man jetzt mal zum Beispiel guckt, wenn es um Polizeigewalt geht, dann sagen viele Leute immer sehr gern, ja, aber haben keine amerikanischen Verhältnisse. Und das ist natürlich auch klar. Und es ist auch klar, dass es irgendwie ein bisschen müßig ist, dass es erst so ein grausames Video aus den USA braucht, damit man in Deutschland nochmal sagen kann, jetzt haben wir aber alle wieder das Gefühl, dass Rassismus richtig problematisch ist und letztlich tötet. Es hätte auch hier genug Grund gegeben, sich zu empören und in Massen auf die Straße zu gehen. Und das ist halt leider nicht passiert. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es grundsätzlich gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in die Zeit passe, sondern dass Rassismus nie aus der Zeit war. Also er war nie weg. So. Mhm. Und jetzt ist es halt wieder wesentlich mehr zutage getreten. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe und hat ganz viel mit Corona zu tun auch. Also, dass so viele Leute viel mehr Zeit haben, jetzt zum Beispiel zu lesen, mein Buch, dass die Leute, die nicht veröffentlichen konnten und ich gerade so noch veröffentlichen konnten, sozusagen jetzt auch gerade nicht für meine Konkurrenz sind. Also ich habe sozusagen weniger Konkurrenz auf dem Markt, als ich es ohne Corona hätte. Und dann gibt's genau jetzt gerade wieder so eine gesteigerte Aufmerksamkeit für Rassismus, auch sozusagen mit Blick auf deutsche Polizei, wenn Horst Seehofer kreischend so einen Unfug erzählt oder so, wie er das letztens gemacht hat, dass er eine Taz-Kolumnistin anzeigt, dann geht's wieder los. Aber das sind alles auch Ablenkungsstrategien. Also man kann auch einfach mal gucken, wenn man jetzt diese Offenheit hat, was gibt es denn an rassistischer Polizeigewalt bisher? Und es gibt sehr viel. Und es gibt zum Beispiel so eine Initiative, die heißen COP-Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Und wenn man da einfach mal auf die Seite geht und sich mal kurz durchliest, was alles von 2000 bis 2020 registriert wurde, und das meiste wird ja auch gar nicht angezeigt, weil du kannst ja nicht losgehen und sagen, ich zeige Polizisten an, bei Polizisten. Polizisten sollen jetzt gegen Polizisten ermitteln. Das funktioniert halt einfach nicht besonders gut. Aber die wenigen Sachen, die angezeigt wurden, sind auch schon viel zu viele. Und insofern, genau, ist es wichtig und gut, dass es jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit gibt für Rassismus. Aber es sollte halt nicht nur daran liegen, dass wir von den USA irgendwie aus jetzt nochmal starten, darüber nachzudenken. Weil das ist auch ein bisschen zu bequem. Also, weil da kann man dann auch sehr leicht sagen, ja, das ist halt da drüben so und das ist wirklich schrecklich. Aber jetzt kommt eine steile These. Also so Leute wie Björn Höcke oder so, die reden ja sehr gern davon, dass sie so mit Mitteln wohltemperierter Grausamkeit, in, was er in seinem Buch sagt, irgendwie die deutsche Gesellschaft neu strukturieren wollen, also vor allem der ethnischen Zusammensetzung nach. Und das ist genauso grausam sozusagen eigentlich inhaltlich wie das, was wir auf diesem Video von George Floyd gesehen haben. Das sind 8 Minuten, 47 Sekunden wohltemperierter Grausamkeit. Und wenn man es zu Ende denkt, wenn solche Leute wie Höcke wirklich mit richtig, also weitreichend an die Macht kämen, so, dann kann es vielleicht passieren, dass solche Videos wie aus den USA hier Normalität würden. Das möchte ich nicht. Mhm. Also es gibt, genau.
Wie kann man jetzt die momentane Aufmerksamkeit, die es gibt, das Thema, wie kann man die jetzt positiv ummünzen, dass es in die richtige Richtung geht und ist zu befürchten, dass es eventuell nur so eine Modeerscheinung ist, wie zum Beispiel ja auch Fridays for Future, gut, es war nicht Corona-bedingt natürlich einen Einbruch erlebt hat, aber wie kann man das schaffen, dass es permanent in der Gesellschaft ein Thema bleibt und sich auch was ändert?
Das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil Rassismus grundsätzlich strukturell in unserer Gesellschaft verankert ist. Und das ist eine Struktur, in der wir alle sozialisiert sind. Also ich habe Rassismen in mir, so wie auch alle anderen Menschen dieser Gesellschaft. Und der allererste Schritt, um diese ganzen Sachen zu ändern, ist natürlich, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Also, und das ist immer noch eine der schwierigsten Sachen, dass Menschen sagen, das, was George Floyd passiert, ist kacke, aber jetzt habe ich doch auch gemerkt, dass ich auch irgendwie rassistisch bin, wenn ich den Mann, bei dem ich da immer das Gemüse kaufe, immer nur den Türken nenne. Weil ich gehe ja auch nicht in Rossmann und sage, ich kaufe bei dem Deutschen. Also warum muss ich, es gibt ja auch so ganz kleine Sachen, von denen man gar nicht denkt, dass sie irgendwie Schaden anrichten, die aber ja die Basis legen für so ein Mindset von wir, die Deutschen, diese Gesellschaft und die anderen. Also diese sozusagen immer noch diese Idee von weiß sein bedeutet deutsch sein und so weiter. Und da müsste man mal ansetzen. Und da glaube ich, das wäre gut so zum Beispiel, wenn viele Leute mal nachdenken würden, was auch ihr eigenes Weißsein bedeutet. Weil schwarze Menschen haben nicht die Chance, nicht über das Schwarzsein nachzudenken in Deutschland. Man ist da ständig mit konfrontiert und man muss da auch irgendwie irgendwann wissen, wer man eigentlich als schwarze Person ist, was das politisch bedeutet. Und das ist ja also eigentlich klar, dass auch Weißsein etwas Politisches bedeutet. Das andere ist, dass ich irgendwie auch ein bisschen nervig finde, dass gerade in diesen ganzen Rassismusdebatten jetzt wieder immer schwarze Leute befragt werden, wie das Rassismusproblem zu lösen sei. Wenn jemand krank ist, sage ich ja auch nicht, wie willst du jetzt gesund werden, sondern muss der Arzt vielleicht was verschreiben. Also Rassismus ist die Krankheit. Da glaube ich auch, es braucht halt ganz andere Initiativen. Es braucht Sachen in Schulen, es braucht andere Vorbilder in Lehrbüchern, es braucht ein Bewusstsein, dass auch Sprache Bewusstsein strukturiert und verändert und dass es keine zum Beispiel Zensur ist, wenn man das N-Wort nicht sagt, sondern dass man vielleicht damit eigentlich respektvoll damit umgeht, dass dieses Wort schon immer erfunden und benutzt wurde, um Menschen abzuwerten und zu entmenschlichen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Und das Wichtigste ist aber, dass halt die gesamte Gesellschaft auf denen tätig sein müsste.
Jetzt haben Sie ja auch eine Vergangenheit aus dem aus Ostdeutschland. Da haben wir jetzt ja den Vorteil, sage ich mal, dass wir geschichtlich ein bisschen zurückklucken können. Und dass es ja, wenn man jetzt mal bei diesem Rassismusgedanken bleibt, aus einer ehemaligen Nation hervorgegangen ist. Würden Sie sagen, das ist gelungen, dass Ost- und Westdeutschland aufeinander zugegangen sind in den vergangenen Jahren seit der Wiedervereinigung?
Da bin ich keine Expertin. Ich kann, also was ich natürlich in meiner Generation beobachte, ist, dass es immer noch so ein Gefühl gibt von, ich bin Ostdeutsch. Ich bin auch irgendwie da sozialisiert. Ich bin mit Geschichten von, naja, was die Wende bedeutet hat und was auch Gutes in der DDR war und was auch vieles Schlechtes im Westen dann kam. Mit diesen Geschichten bin ich auch aufgewachsen. Aber ich bin immer überrascht, dass das immer so, also dass es immer wieder so ein Narrativ gibt von, dann kam sozusagen die Wende und damit wurde irgendwie alles gut und eine Nation konnte wieder zusammenwachsen. Weil es gab ja auch in der DDR enorm viele Leute, die eigentlich gar nicht so Lust hatten auf Kapitalismus, aber eben trotzdem auch nicht auf so einen Staat, der sie überwacht. Also es gab ja auch Ideen von einem dritten Weg. Also das hieß, glaube ich, sogar so die Bewegung, aber heute ist es, glaube ich, eine Formulierung der Nazis oder eine Partei, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gab es aber schon auch so Bestrebungen von, wir wollen den Sozialismus, wir wollen alle gleichberechtigt sein, wir wollen nur nicht so kontrolliert werden und so eine Art von Marktwirtschaft. Wir wollen Reformen. Das ist eigentlich so was, und das wurde ja quasi auch verhindert durch sozusagen die Öffnung und durch auch den kapitalistischen Westen, der schon sehr viel vom Osten geschluckt hat, würde ich sagen. Es spielt in meiner Generation keine Rolle mehr und für Leute, die jünger sind, auch nicht. Und gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, doch irgendwie so immer wieder so Unterschiede im, naja, darin, in so einer Art, wie man auch auf den Kapitalismus gucken kann. Ich kenne es halt, dass ich schon als Kind Geschichten gehört habe, in denen klar war, so Kapitalismus ist nicht das Nonplusultra. Und genau das, das ist vielleicht wichtig.
Aber wenn
so, was da zusammengewachsen ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und das ist auch für mich gar nicht so die interessante Frage, sondern eher so, okay, das, was mal war und jetzt weg ist, was Gutes davon könnten wir denn aber wieder wiederbeleben oder wieder aktualisieren? Also was gab es denn auch für so Ideen, keine Ahnung, wie waren die Kitas organisiert, die Kindergartenplätze, wie war die Arbeit geteilt und so, was für Design gab es, das funktioniert ja bei Design immer voll gut, oder Architektur, diese ganzen Sachen sind ja jetzt irgendwie doch wieder angesagt aus der DDR, also was könnten wir vielleicht doch auch wieder uns angucken, was interessant ist für jetzt,
ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, es spielt bei Ihnen keine Rolle, bei Ihrer Generation, dann ist doch schon mal etwas erreicht. Dann ist es doch eigentlich schon mal gut, dass es sagt, das ist für uns erstmal unerheblich. Also ich muss mir da gar keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist ja dann eigentlich das Ziel, ist es damit ja erreicht. Und wir hoffen, dass es natürlich durch die Black Lives Matter Bewegung auch in anderen Bereichen übergreift. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus mit Ihrer Tätigkeit? Das mit dem Buch ist ja abgeschlossen. Ich denke mal auch jetzt so die Auftritte und die Buchreise ist jetzt erstmal, wird es ein bisschen ruhiger. Was machen Sie jetzt momentan? Wo engagieren Sie sich? Gibt es ein zweites Buch oder haben Sie andere Aktivitäten entdeckt?
Eigentlich bin ich noch mittendrin in der großen PR-Maschine für mein Buch. Also ich mache jetzt schon noch viele Interviewsachen. Ich bereite so eine Performance vor, das machen wir auf dem Dach des HKW in Berlin. Da können wir uns dann so ein bisschen, also da bin ich mit mehreren Leuten und wir werden Sachen lesen, aber wir werden auch Musik machen und Videomaterial zeigen. Also es wird so ein bisschen interaktiver als eine klassische Lesung. Das werden wir auch in Göttingen nochmal machen und in Zürich. Ich versuche gerade was Neues zu schreiben, aber so viel Zeit habe ich gar nicht, denn so nette Gespräche wie jetzt mit Ihnen habe ich gar nicht so wenige und das nimmt auch viel Zeit weg, tatsächlich. Genau, also ich hoffe, dass ich bald wieder ein bisschen mehr zum Schreiben komme und vor allem auch wieder zur Musik machen.
Die Musik haben Sie jetzt quasi völlig unterordnen müssen.
Genau, die Musik ist erstmal auf Eis. Das war dann irgendwann klar, während ich am Buch saß, so das kann ich jetzt nicht gleichzeitig schaffen, weil ich halt doch trotzdem auch noch ein bisschen Geld verdienen musste nebenbei. Und das mit Musik kann man noch schlechter Geld verdienen als mit Literatur. Das ist einfach so. Genau, aber es gibt auch jetzt wieder so Theaterprojekte, die in der Pipeline sind, wo ich dann nächstes Jahr wahrscheinlich mit Freundinnen was in Bielefeld machen will. Mein Buch wird auch auf die Bühne kommen an mehreren Theatern, ist aber noch nicht ganz offiziell, glaube ich. Da werde ich ja auch dann immer mal kurz vorbeischauen und gucken bei den Proben, wie es geht. Also ja, es wird, ich muss gerade eher so Sachen absagen, damit ich das Gefühl habe, so das, was ich unbedingt machen will, kann ich schaffen.
Mhm. Ja. Haben Sie jetzt zu diesem Thema Rassismus, schwarze Identitäten alles in Ihr Buch reingepackt oder entsteht jetzt eher so der Prozess, dass Sie merken, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich Rückmeldung bekomme, desto mehr könnte ich eigentlich da noch dazu schreiben zu der Thematik?
Das ist ein Thema, also Rassismus, genau, glaube ich, auch wie so der Tod, das ist irgendwie auch zentral im Buch. Und aber auch noch so psychische Erkrankungen spielt da auch im Buch eine Rolle. Das sind schon so Themen, glaube ich, die mich noch länger begleiten werden, die auch mit einem Buch nicht abgeschlossen behandelt sein können. Das geht gar nicht. Also das neue Buch, an dem ich jetzt schreibe, da spielt es nicht so eine zentrale Rolle, jetzt zum Beispiel Rassismus, sondern da geht es eher auch um Erotik und Körper. Genau, aber es wird trotzdem immer wieder reinspielen, klar, weil das ist einfach eine Perspektive, die ich jetzt mit dem letzten Buch mir so viel konkreter nochmal erarbeitet habe, als ich sie vorher hatte. Da möchte ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen dranbleiben.
Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei der Olivia Wenzel, Autorin von 1000 Serpentinen und Angst, dass Sie haben es gesagt, dass Sie sehr viele Termine haben, dass Sie hier für uns Zeit gefunden haben für dieses Interview und für diesen Podcast, gerne, der bei FreeFM ausgestrahlt wird und dann auch online nachzuhören ist. Dann wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg für Ihre weitere Laufbahn und wir freuen uns schon auf weitere Bücher mit Olivia Wenzel. Vielen Dank.
Danke auch Ihnen. Alles Gute.
25 Jahre. Free FM.